Michaela Roth, und in der Predigt hat sie ein Wort gesagt. Das war eigentlich nur auch ein kleiner Teil der Predigt, aber irgendwie hat mich das danach nicht mehr losgelassen. Ich glaube, ich habe darüber so viel noch nie vorher nachgedacht. Und zwar sagte sie, dass es total gut ist, wenn man Heilsgewissheit hat. Und wenn man die noch nicht hat, dann würde das Leben total entspannen, wenn man das schafft, Heilsgewissheit zu bekommen. Und Heilsgewissheit ist ja, glaube ich, ein mega christlicher Begriff. Also der ist irgendwie so ein christlicher Nischenbegriff, sag ich mal, dass selbst ich den so, glaube ich, bis dahin noch gar nicht verwendet hatte. Aber ich habe mir darüber, irgendwie ist der immer wieder aufgetaucht, und ich habe mir immer wieder darüber Gedanken gemacht, über Heilsgewissheit. Und ich hoffe total doll, dass das hier in der Gemeinde alle haben. Dass alle hier in der Gemeinde sich ihres Heils sicher sind. Weiß aber jetzt auch nicht ganz genau, wie das bei jedem von uns so ist und ob nicht manchmal doch Zweifel darüber kommen. Und ich habe natürlich über mich nachgedacht an der Stelle. Wie stehe ich denn zu diesem Begriff, zu diesem Thema? Ich würde sagen, dass ich nicht immer frei von Zweifeln bin, beziehungsweise ich glaube, noch besser ausgedrückt wäre, wenn ich sage, ich bin nicht frei von der Angst vor Zweifeln. Also ich habe das schon immer wieder, dass ich manchmal so eine Angst kriege, dass ich denke, was, wenn das alles gar nicht stimmt? Gerade weil ich auch immer mehr und mehr mein Leben auf meinen Glauben ausrichte und immer mehr Risiken bereit bin einzugehen dafür, weil ich denke, das ist wirklich die Wahrheit, das ist wirklich das ganz Entscheidende, was mein Leben prägt und was die Welt bedeutsam macht. Was meine Welt und alles um mich herum bedeutsam macht. Und diese Angst vor Zweifeln generell schwebt bei mir manchmal mit rein und ich muss damit immer wieder zu Gott gehen. Was ich allerdings tatsächlich nicht erlebe und ich würde fast, glaube ich, ewig lang zumindest schon nicht mehr erlebt habe, ist Zweifel an Gottes Charakter selber. Daran, dass er gut ist. Zweifel daran, dass er mich bedingungslos immer liebt und dass es nichts gibt, also wirklich gar nichts, absolut gar nichts, was zwischen mich und Gott kommen kann. Und insbesondere auch keine Sachen, die ich mache. Okay, jetzt muss ich da erstmal wieder reinfinden. Ich hatte das Gefühl, ich war gerade so im Flow. Könnt ihr den Monitor irgendwie noch ausmachen, dass ich mich nicht selber so anschreie? Dankeschön. Danke, so ist gut. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was zwischen mich und Gott kommen kann. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott so gut ist, dass er so von Herzen von mir überzeugt ist, dass es nichts gibt, was zwischen uns kommen kann. Und dass es keinen Fehler gibt, den ich machen kann, der mich von Gott wegbringen kann. Das ist noch nicht mal so unproblematisch. Also manchmal, ich hab das jetzt schon mehr als einmal gehabt, dass ich, weil ich ja eben auch nicht frei von Fehlern bin und Sachen falsch mache, und ich habe das auch immer mal wieder, dass ich denke, wäre es nicht vielleicht besser, ich wäre mir der Dramatik meiner Fehler mehr bewusst. Ich hätte irgendwie mehr Angst vor den Folgen meiner Fehler. Im Römerbrief gibt es diese Stelle, wo Paulus in Römer 6 sagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das ist ja eine ganz bekannte Stelle. Und das ist eine Stelle, die für mich tatsächlich ganz wichtig ist irgendwie, weil beziehungsweise eine besondere Bedeutung hat, weil die immer wieder irgendwie so für mich aufpoppt. Sollen wir denn darin verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Für mich schwingt da was mit. Ich meine, das geht da noch weiter und da steht dann, das sei ferne. Das sei ferne habe ich mir in meiner Bibel markiert, weil ich mir die Frage schon immer wieder stelle. Und ich glaube, ich stelle sie mir tatsächlich, weil ich glaube, dass es geht. Also ich glaube, ich könnte tatsächlich so leben. Ich könnte in meinen Sünden verharren und wäre trotzdem noch bei Gott. Ich könnte in meinen Sünden verharren und wäre trotzdem noch gerettet. Ich hätte trotzdem noch Heilsgewissheit. Ich verharre nicht in meinen Sünden, aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss da raus, damit ich irgendwie gerettet werde. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss aus meinen Sünden irgendwie rauskommen, damit ich in den Himmel komme. Letztes Wochenende an Ostern, auf Ostern komme ich gleich noch ausführlicher zu sprechen, das ist der zweite Teil der Predigt. Ich liebe Ostern. Ostern ist mein allerliebstes christliches Fest. Ostern ist das, wo... Ostern sollte man, glaube ich, auch irgendwie... Ostern sollte man jeden Tag feiern oder sowas, hat Martin Luther gesagt. Sollte jeden Tag im Herzen sein. Ostern sind wir meistens nicht hier in der Gemeinde, sondern Ostern besuchen wir die Familie. Ich weiß nicht, wie vielen... Also, ich glaube, das ist recht gängig. Wir haben Familie in Niedersachsen. Und in den letzten Jahren waren wir Ostern immer in Niedersachsen. Und das hatte zur Folge, dass wir dann dort auch in die Gemeinde gehen. In Niedersachsen. Von meiner Familie dort, die Gemeinde. Und um hier auf einen Fehler von mir zu sprechen zu kommen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe Fehler. Ich mache Sachen falsch. Und es ist für mich manchmal gar nicht so leicht, da rauszukommen, weil ich gar nicht den Druck habe, dass ich das tun müsste. Und diese Gemeinde in Niedersachsen, da gefällt es mir nicht. Ich gehe da aus irgendeinem Grund nicht gerne hin. Und ich vermeide es ganz oft, dahin zu gehen. Und wenn wir normalerweise da zu Besuch sind, dann gehen wir sonntags oft nicht in den Gottesdienst. Aber Ostern lässt sich das irgendwie nicht vermeiden. Ostern geht man in den Gottesdienst, Ostern muss ich mit in den Gottesdienst. Letztes Jahr habe ich mich dann in den Kindergottesdienst, also irgendwie nach dem... Lobpreis dann rausgemogelt und mich in den Kinderraum gesetzt und da abgewartet, dass es vorüber ist. dieses Jahr Ostern mussten wir wieder in die Gemeinde gehen und ich gehe da rein und ich will irgendwie nicht. Ich will euch auch gar keine Gründe, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass ich irgendwie denke, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, dahin zu gehen. Und dann sitze ich da auch und die kennen mich ja auch nicht. Die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Die wissen auch nicht, dass ich hier manchmal in der Gemeinde predige oder so. Die sehen mich, die wissen noch ungefähr, zu welcher Familie ich gehöre. Ist auch keine große Gemeinde, man grüßt sich, sind auch alle nett. Aber so direkt kennen oder was ich sonst so treibe im Leben, das weiß da ja keiner. Und dann sitze ich da rum mit so einem ganz muffeligen Gesichtsausdruck und benehme mich scheiße und habe Spaß dabei. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Soll ich denn darin verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das ist nichts, was mich von Gott wegbringt. Es ist nichts, was mein Heil in Frage stellt. Aber es sei auch ferne. In der Bibel steht auch, das sei ferne. Und ich weiß auch, dass wenn ich das mache, dass es Menschen verletzt. Und ich glaube, dass es auch Gott verletzt. Es ist ja nicht egal, dass ich das mache. Ich kann Spaß dabei haben, da muffelig rumzusitzen. So muffelig übrigens, dass der Prediger, der sehr lange gepredigt hat, immer wenn er auf das Thema Heil zu sprechen kam, bring deine Sachen mit Gott in Ordnung, bist du dir sicher, dass du gerettet bist, hat er immer zu mir geguckt. Ich glaube, er hat gedacht, ich bin die einzige unerrettete Seele dort im Raum. Und hat das nur für mich gepredigt. Aber ich rede da mit Gott drüber. Ich sage so, Gott, ey, ich weiß überhaupt nicht, ich habe irgendwie gar keinen Bock, dahin zu gehen. Ich weiß, das ist irgendwie blöd. Ich weiß, das ist für meinen Schwiegervater blöd. Das ist für meinen Mann blöd. Das ist wahrscheinlich auch für dich blöd, weil du hast die Leute hier ja echt lieb. Das ist ja auch deine Familie. Das sind ja deine Leute. Und mir macht das Spaß, da muffelig rumzusitzen. Ich sehe für mich gar keine Notwendigkeit, dieses Verhalten zu verlassen. Aber ich glaube, unter Umständen ist es doch irgendwie doof. Und ich rede mit Gott darüber, weil es ist nichts, was mich von Gott wegbringt. Das ist ein Scheißverhalten von mir, aber es bringt mich nicht von Gott weg. Also kann ich mit ihm darüber reden. Und dann hatte ich kurz vorher dem Wolfgang gesagt, dass ich die Predigt heute übernehmen würde hier im Kohlschock. Und ich habe mit Gott geredet, ich habe mit ihm darüber geredet, was ich hier predigen soll vielleicht, was auf seinem Herzen liegt. Und habe mit ihm über diese Gemeinde geredet und dass ich da so ein Muffelskopf bin und Spaß dabei habe. Und dann sagte er zu mir, bleib da, hör dir die Predigt an und dann gibst du, was da in der Predigt gesagt wird, im Gottesdienst in deiner Gemeinde weiter. Das ist was, wie Gott ganz oft irgendwie mit mir redet und arbeitet. Wenn ich mich nicht von meinem Kram von ihm wegbringen lasse. Er motzt mich nie an. Er ist nie irgendwie sauer, aber er macht solche Sachen, um mich. Und ich mag das. Ich mag das, weil es ist für mich, es ist eine ganz gute Art, mit mir umzugehen und mein Verhalten zu ändern. Weil es mich demütig macht. Weil es mir vor Augen ruft, okay, sicherlich ist vielleicht Stolz ein Problem, dass ich da sitze und so bin. Und dann sagt er, geh dahin, hör dir die Predigt an und dann erzähl davon im nächsten Gottesdienst. Erzähl vom Inhalt dieser Predigt im nächsten Gottesdienst. Ich wusste überhaupt nicht, worum die Predigt geht. Die Predigt war lang, also mal locker 45 Minuten, wenn nicht länger. Also ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Na, der Herr hat gesprochen, ne? Was will man machen? Nein, Quatsch. ich denke aber, also ich freue mich heute hier zu stehen und euch zu erzählen von was ich glaube, was Gott gesagt hat, was ich hier heute erzählen soll. Und es geht dabei tatsächlich um Heilsgewissheit. Es geht darum, dass er sich wünscht, dass ihr alle ganz genau wisst, dass es nichts gibt, was euch von Gott wegbringen kann. Und selbst wenn ihr in euren Sünden verharrt, dann bringt es euch nicht von Gott weg. Und ich erzähle euch jetzt, warum das so ist. In der Predigt letzte Woche in der Gemeinde in Bad Gandersheim an Ostern ging es, man soll es nicht für möglich halten, um die Auferstehung. Das Thema war die Auferstehung. Klar, war ja Ostern. Es wurden extremst viele Bibelstellen präsentiert und vorgelesen. Wirklich richtig viele. Die wurden alle an die Wand geworfen. Es war ein wilder Ritt durch die gesamte Theologie. Unter anderem ging es auch um den Korintherbrief, der 1. Korinther, Kapitel 15. Zum Ende der Predigt hat der Prediger dort seiner Gemeinde empfohlen, dieses ganze Kapitel als Hausaufgabe mitzunehmen, zu Hause vielleicht nochmal zu lesen, darüber zu beten, darüber nachzudenken. Vielleicht ist das auch eine coole Idee für euch. Dann schreibt es euch jetzt auf. Ich habe mir keinen Banner mitgebracht oder so, dann hätte ich da das nochmal draufgeschrieben, 1. Korinther, Kapitel 15. Ihr könnt es euch aber notieren und wenn ihr dann nächste Woche Bibel lesen wollt und euch fragt, welches Kapitel soll ich denn heute lesen, dann könntet ihr den 1. Korinther Vers 15 lesen, darüber beten, mit Gott reden und darüber nachsinnen. Der 1. Korinther Brief Kapitel 15 beginnt mit der Auferstehungsgeschichte. Paulus erinnert seine Geschwister an das Evangelium, das er ihnen verkündet hat, das sie auch angenommen haben und in dem sie auch feststehen, durch das sie gerettet sind, wenn sie an dem Wort festhalten, das er verkündet hat. Und dann berichtet er, ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allem erschien er auch mir. Ja, also. dieses Kapitel beginnt mit einer Erinnerung an das, was passiert ist. Die Auferstehung, sagte der Prediger in Bad Gandersheim, ist für unseren Glauben das, was das Knochen, das Skelett für unseren Körper ist. Oder das Balkengerüst für ein Fachwerkhaus. Das ist das, was alles zusammenhält. Das, ohne das alles zusammenbrechen würde. Und folgerichtig geht es dann auch in dem Kapitel im Korintherbrief weiter Und da folgen zwei ganz krasse Aussagen. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Ohne die Auferstehung funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Jetzt kommt was, was ich euch mitgebracht habe. Ganz zu Eingang habe ich gesagt, dass ich, wenn die Angst vor den Zweifeln, die ich habe, sind oftmals eher so geartet, dass ich manchmal denke oder ich habe Angst davor, dass ich entdecken könnte, dass es das alles nicht gibt. Und in diesen Momenten, wo das kommt, wo das irgendwie so ein bisschen hochkommt, dann da hilft es mir tatsächlich auch so eine Art so wissenschaftliche Abhandlungen zu lesen über den Glauben. Dass sich Leute, die wirklich ganz studierte, schlaue Menschen sind, mit den geschichtlichen Tatsachen zum Beispiel auseinandersetzen. Ein so ein Buch, das ich da total gerne mag und wo ich dann auch immer wieder mich reinlese, ist dieses hier. Das ist von Tom Wright, von Hoffnung überrascht heißt das. Und das beschäftigt sich mit einem ganzen sehr, sehr langen Kapitel mit der Auferstehung und mit den historischen Fakten dazu. Und nimmt die ganz gut auseinander, nimmt auch die Gegenargumente zu der ganzen Thematik auseinander. Und ich möchte euch ein bisschen was daraus vorlesen. Ich hoffe, das ist okay. Es ist ein bisschen kompliziert bisweilen geschrieben, aber ich hoffe, ich habe was rausgesucht, dem man so ganz gut folgen kann. Und ich führe jetzt nicht die ganzen einzelnen Argumente auf. Wenn euch das interessiert, so ein Buch kann man ja ausleihen bei mir. Könnt ihr gerne machen oder im Kultschock erwerben und euch da reinlesen. Ich gehe natürlich jetzt eher so zum Fazit. Die bei weitem beste historische Erklärung, nee, Moment, ich fange noch woanders an. An diesem Punkt der Argumentation weisen alle Hinweise in eine bestimmte Richtung. Alle alternativen, alten und modernen Erklärungen für das Aufkommen der frühen Kirche und für die Gestalt ihres Glaubens wurden ziemlich intensiv studiert. Die bei weitem beste historische Erklärung lautet, dass Jesus von Nazareth, nachdem er richtig tot war und begraben war, tatsächlich am dritten Tag in einem erneuerten Körper auferweckt wurde. Es war keine bloße Wiederbelebung, wie manchmal abwertend gesagt wird. Er wurde in einer neuen Art von physischem Körper auferweckt, der ein leeres Grab hinterließ, weil er das Material des ursprünglichen Körpers Jesu aufgebraucht hatte. Dieser neue Körper besaß Eigenschaften, die niemand erwartet oder sich vorgestellt hatte. Dieser Körper rief jedoch bedeutsame Mutationen im Denken derjenigen hervor, die ihm begegneten. Wenn so etwas tatsächlich geschehen ist, dann würde es perfekt erklären, warum das Christentum begann und warum es die Gestalt annahm, die es annahm. Bei jeder anderen historischen Untersuchung wäre die Antwort so offensichtlich, dass sie kaum einer Erwähnung bedürfte. In dieser Sache ist die offensichtliche Antwort nämlich, tja, es ist eben tatsächlich passiert. Jedoch so schockierend, so welterschütternd, dass wir gut daran tun, innezuhalten, bevor wir ins Unbekannte springen. Die historischen Tatsachen weisen darauf hin, dass das, also es gibt wirklich gute Gründe, tatsächlich anzunehmen, dass das passiert ist. Aber wenn man das dann zu dem Schluss kommt und sagt so, ey, okay, eben diese offensichtliche Annahme, tja, dann ist es halt tatsächlich passiert, dann hat das eigentlich Folgen, da muss das Folgen haben. Da muss man sich ja fragen, wenn das tatsächlich passiert ist, was bedeutet das denn dann? Wenn das tatsächlich geschehen ist, die Auferstehung, dann kann ich ja nicht einfach so darüber hinweggehen. Dann ist ja was passiert in unserer Geschichte, in unserer Welt, was so vorher nie passiert ist und wo eigentlich sich immer alle einig sind, das kann ja auch gar nicht passieren. Tote können nicht auferstehen. Das ist kein seltsames Ereignis innerhalb der Welt, so wie sie ist, sondern es ist das absolut charakteristische, prototypische und grundlegende Ereignis innerhalb der Welt, wie sie zu sein begonnen hat. Die Auferstehung ist kein absurdes Ereignis innerhalb der alten Welt, sondern das Symbol und der Ausgangspunkt der neuen Welt. Die Behauptung, die das Christentum aufstellt, hat folgendes Ausmaß. Jesus von Nazareth leitete nicht nur eine neue religiöse Möglichkeit ein, nicht nur eine neue Ethik oder einen neuen Erlösungsweg, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, in der wir leben. Ich habe beim letzten Mal über das Königreich Gottes nochmal gesprochen, was das eigentlich ist, das, was Jesus immer angekündigt hat. Etwas ganz anderes als unsere Welt. Etwas ganz anderes und Neues, wobei ich immer denke, so neu ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Es gibt es ja jetzt schon 2000 Jahre. Und zurück zu diesem Kapitel im Korintherbrief. Da kommt Paulus eben auch zu dem Fazit, was das denn jetzt bedeutet. Und das ist auch so ein ganz berühmter Vers. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Ich glaube, es ist für uns total logisch zu denken, dass wenn wir Fehler machen, wenn wir richtig Mist bauen, dass das Beziehungen zerstört, weil das ist so, wie die Welt funktioniert. Wenn wir jemanden scheiße behandeln, dann machen wir halt die Beziehung zu dieser Person kaputt. Das haben wir so oft erlebt, dass es für uns logisch ist zu denken, wenn wir Mist bauen, dann machen wir unsere Beziehung zu Gott kaputt. Und wenn dazu dann noch irgendwie ein Gottesbild kommt, dass das nicht ein Gott voller Güte beinhaltet, sondern eben auch im Hinterkopf hat, dass dieser Gott auch krasse Sachen gemacht hat, im Alten Testament zum Beispiel, dann kann ich total verstehen, wie man dazu kommen kann, oder dann mag es ein logischer Schluss sein, dass man sich über sein Heil, eben die Tatsache, dass man errettet ist, nicht mehr komplett sicher sein kann. Aber das Ding ist ja eben, dadurch, dass Jesus gestorben ist, leben wir in einer neuen Welt mit neuen Regeln, mit neuem Denken und neuen Möglichkeiten, wo Fehler und Beziehungsbrüche von unserer Seite die Beziehung zu Gott nicht mehr zerstören können. Wo der Tod besiegt ist und der Tod und all diese ganzen destruktiven Sachen und Energien und der ganze Mist und alles, was zerstört und kaputt macht, ist besiegt. Der Stachel des Todes war die Sünde, aber die Sünde ist besiegt. So. Und jetzt möchte ich euch dazu was erzählen, was ich erlebt habe, was ich total schön fand und gerne mit euch teilen möchte und was total gut dazu passt. Ich weiß nicht, ich kenne ein paar Leute, ich weiß nicht, ob es auch hier Leute gibt, denen es so geht, die mit der Tatsache, dass Jesus gestorben ist, auch ihre Probleme haben. Das gehört, glaube ich, mit in unser Denken rein. Diese Idee, jemand ist für mich gestorben, das ist nicht immer einfach. Jemand musste für mich leiden. Das kann sich dann so schwer anfühlen. Warum musste das denn sein? Warum war das denn erforderlich, dass er das getan hat? Und wir werden oft sehr bedrückt, wenn wir daran denken, wenn wir Karfreitag feiern, der im Englischen übrigens Good Friday heißt. Also gar nicht so. Vielmehr dieses Positive betont, auf das ich gleich zu sprechen kommen will. Aber ich kann auch total verstehen, dass man halt, zum Beispiel auch wenn man jetzt Abendmahl einnimmt und erinnert sich daran, dass Jesus für einen gestorben ist, dass man dann eher bedrückt wird und denkt so, oh Mann, das ist echt hart. Mein Jesus musste da durchgehen, warum eigentlich? Und umso überraschter war ich, als ich mit meiner Tochter neulich ins Gespräch kam, beim Autofahren mit Nell. Und sie dann auf einmal meinte so, die Geschichte, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, darauf kamen wir irgendwie zu sprechen und sie sagte, das ist meine Lieblingsgeschichte in der ganzen Bibel. Und ich so, wow, okay, krass. Und ich so, warum? Also ich meine, es ist ja jetzt echt nicht so die, ja, egal. Ich so, warum ist denn das deine Lieblingsgeschichte in der ganzen Bibel? Und sie sagte, ja, weil Jesus so stark ist. Weil die haben ihm ja die Nägel durch die Hände geschlagen, als er noch gelebt hat. Und er konnte ja vom Kreuz runtergehen, aber er hat das ja nicht gemacht. Weil er so stark ist. Und sie war so, ich habe dafür das so viel Bewunderung und Dankbarkeit rausgehört. Und ich dachte so, boah, das ist ja abgefahren, das ist ja irgendwie total krass. So kann man darauf auch gucken. mit ganz viel Bewunderung und Dankbarkeit. Mann, das muss echt wehgetan haben. Und er hätte runterkommen können, aber er hat es nicht gemacht, weil er so stark ist. Und dann hat sie weiter nachgedacht und dann meinte sie so, ja, und dann hat er ja noch gebetet zu Gott und dann hat Gott ihm nicht geantwortet. Mama, warum hat Gott ihm eigentlich nicht geantwortet? Ja, ne, das sind so diese Highlights in der Kindererziehung. So, okay, wow, jetzt kommen wir hier schon ans Eingemachte. Und dann denke ich natürlich echt scharf nach, bevor ich antworte, weil ich will irgendwie auch keinen Mist erzählen. Ich will nicht so spontan irgendwas wiedergeben. Und ich habe überlegt und dann meine ich so, weißt du, als Jesus da am Kreuz hing, da war das gar nicht nur Jesus, sondern auf Jesus draufgepackt waren die Sünde. Das bedeutet alles Schlechte und alles Böse, was die Menschen je gemacht haben und je tun werden. Das war alles oben draufgepackt auf Jesus und das musste so sein, denn in dem Moment, wo Jesus starb, da ist nicht nur Jesus gestorben, sondern weil das alles auf ihm draufgepackt war, ist das alles mitgestorben in dem Moment. Und weil das alles auf ihm drauf war, konnte er in dem Moment Gottes Antwort nicht mehr hören. Weil das war einfach zu dick, das war zu viel. Ich glaube, Gott hat ihm geantwortet. Aber er konnte es da nicht mehr hören, weil der ganze Scheiß auf ihm drauf war. Aber das musste passieren, damit das alles mit ihm stirbt. In diesem Moment. So, und dann möchte ich zurückkommen nach Bad Gandersheim zu meiner 45-Minuten-Predigt, der ich gelauscht habe, weil Gott gesagt hat, da hör mal zu, weil das hat was mit deiner Botschaft für nächsten Sonntag zu tun. Und da kam dieser Moment, wo der Prediger sagte, der sehr viel gesagt hat, aber da kam dieser Moment, wo er dann plötzlich sagte, in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, hätte auch nur eine Sünde überlebt und noch an Jesus geklebt, dann hätte er gar nicht auferstehen können. Weil das ist die Regel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, dass die Sünde tatsächlich besiegt wurde. Dass sie tatsächlich gestorben ist und im Gegensatz zu Jesus ist die Sünde im Grab geblieben. Aber Jesus ist auferstanden und hat damit eine neue Schöpfung möglich gemacht. Eine, in der Heilsgewissheit für uns schon mal grundlegend sein sollte. Wo wir wissen, okay, weil die Sünde, die ist ja besiegt. Das sagt auch Paulus. Genau das ist ja auch das, was Paulus sagt. Sollen wir denn in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und ich glaube, diese Aussage beinhaltet, ja, kannst du machen. Geht. Kommst trotzdem in den Himmel. Aber er sagt dann auch, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Die Sünde ist doch tot. Warum sollten wir uns ihr denn noch hingeben? Warum sollten wir denn noch an ihr festhängen? Das wäre doch total bescheuert. Die Sünde macht uns doch kaputt und sie ist doch besiegt. Also egal, wie viel Spaß es mir macht, muffelig in einem Gottesdienst zu sitzen und alle anzumoppern, weiß ich doch, das ist letztlich nichts, was mich weiterbringt. Das ist letztlich nichts, was mein Leben irgendwie nach vorne bringt, was meine Beziehungen stärkt, was meine Familie zusammenhält. Und deswegen, selbst wenn ich das Gefühl habe, es macht mir total Spaß, das gerade zu machen, gehe ich damit zu meinem Jesus und sage so, ey, ich mag's hier nicht und ich finde es voll cool, dass ich hier muffelig rumsitze und jemand versucht, mich zu bekehren. Aber ich weiß, es ist eigentlich total bescheuert. Ich danke dir, dass ich, obwohl ich gerade so denke, trotzdem bei dir sein kann. Ich danke dir, dass, obwohl ich mich gerade so fühle, ich trotzdem in deiner Gegenwart sein kann. Und in deiner Gegenwart werde ich verändert. In deiner Gegenwart erzählst du mir dann, hör mal die ganzen 45 Minuten Predigt an. Ja, ich weiß, das ist lang. Aber da steckt was drinne, was du wieder weitergeben kannst. Da steck ich drinne. Ja, das ist meine Geschichte für euch heute. Und ich hoffe, ihr nehmt daraus für euch mit, dass ihr eures Heils gewiss sein könnt. Wegen dem, was Jesus getan hat und wegen dem Sieg, den er errungen hat. Und ich hoffe, ich konnte euch darauf heute eine neue Perspektive geben. Ich möchte nicht, dass irgendwer hier in diese Gemeinde geht, der sich nicht sicher ist, dass er wirklich bei Gott sicher ist, und wirklich mit ihm auferstehen wird. Amen.